Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Auf Buchfühlung. Wir sind Rebecca und Irene und wir waren vergangenen November wieder unterwegs, nämlich bei den Europäischen Literaturtagen in Krems an der Donau. Das Jahresthema war eine Frage, die größer kaum sein könnte. Was ist echt? In dieser Episode nehmen wir euch mitten hinein ins Festivalgeschehen, das ihr auch in den Daily Blogs, die wir geschrieben haben, verfolgen könnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Gleich hört ihr drei Gespräche, die wir bei zwei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen geführt haben. Das Thema der ersten Veranstaltung lautete Queer Fluid Posthuman. Darüber haben wir mit Elisabeth Klar und Cass Otterleaf gesprochen. Danach wird es nerdig, politisch und sehr gegenwärtig. Im Gespräch mit Simone Goldschmidt-Lechner zum Thema Nerds, nicht weiß, nicht männlich. Also Kopfhörer auf und rein in drei Perspektiven auf die Frage, was heute eigentlich echt ist. Wir begrüßen Sie herzlich hier im Klangraum Krems Minoritenkirche am Samstagvormittag. Gemeinsam mit Irene Zanol darf ich Sie durch die folgenden beiden Programmpunkte an diesem Vormittag führen.
Ja, und zunächst möchten wir Ihnen die beiden Autorinnen kurz vorstellen, Sie vor allem herzlich begrüßen, vielleicht mit einem kleinen Applaus. Bei uns Platz genommen haben schon Elisabeth Klar und Cass Otterleaf. Wir werden das jetzt so machen, dass wir zuerst in deutscher Sprache über Elisabeth Klars Roman sprechen werden und dann wird die Bühnensprache sich ändern und wir switchen ins Englische und Rebecca wird das Gespräch mit Cass Otterleaf über Woher wir kommen führen. Aber zunächst eine kurze Vorstellung vielleicht.
Ja, ich möchte ganz kurz noch einhaken und bei dieser Gelegenheit auch die fleißigen Menschen erwähnen, die das Gespräch simultan dolmetschen werden, also alle, die das hier über die Geräte auch hören können. Die sind das ganze Festival über im Einsatz und haben eine leider oft unsichtbare Rolle. Sie sind aber echte Menschen, die da oben sitzen. Und wir wollen uns herzlich dafür bedanken bei Aaron Simre und Andrea Jaidan.
Ja, Elisabeth Klar ist aus Wien zu uns hierher gekommen. Sie hat vergleichende Literaturwissenschaft und transkulturelle Kommunikation studiert. Für ihre Arbeit als Autorin hat sie bereits zahlreiche Preise erhalten. Unter anderem ist schon ihr Debütroman Wie im Wald mit dem Förderpreis der Stadt Wien ausgezeichnet worden und dann auch auf der Shortlist des Rauriser Literaturpreises gestanden. Sind in der Folge weitere Romane erschienen, 2017 etwa Wasser atmen, dann Himmelwärts 2020 und 2023 eben ihr inzwischen vierter Roman Es gibt uns, über den wir nachher sprechen wollen.
Cass Otterleaf ist Autorin und engagiert sich in den Bereichen queere Ökologie und Community Organizing. Zu ihren Werken gehören die Margins-Romane, eine Trilogie queeres, spekulativer Fiktion, deren erster Band Von wo wir kommen werden heißt, mehrere Kurzgeschichten und eine Reihe von Ausmalbüchern zu queerer Ökologie. Ihr neuester Roman heißt Home is a Verb und ist vergangenes Jahr im englischen Original erschienen. Sie schreibt aus einer chronisch kranken, transfemininen und Arbeiterinnenklasse-Perspektive und sie lebt heute in der Nähe von Berlin.
Queer, fluid und posthuman, das ist der Titel, den diese Veranstaltung trägt und das sind auch die Figuren, die Elisabeth Klars Roman Es gibt uns bevölkern. Sie nimmt uns darin mit in eine postapokalyptische Zukunft in der Stadt Anemos. Spezies sind verschwunden, andere sind neu entstanden, es gibt Mischwesen und es verwischen die biologischen Grenzen. Wie in Shakespeares A Midsummer Night's Dream, an das es viele Referenzen gibt in diesem Text, haben wir es sozusagen mit einem Stück im Stück oder vielmehr mit einem Stück im Roman zu tun, dessen Aufführung erzählt wird. Und in dem eben Figuren aus der griechischen Mythologie Walpurgisnacht feiern und das Publikum währenddessen auf ein Schleimtierchen, auf das Mücksal wartet. Und Sie merken jetzt schon, Ich tue mich mit einer kurzen Zusammenfassung dieses Romans schwer. Das ist aber in diesem Fall ein besonderes Prädikat für das Buch, finde ich, denn es lässt sich einfach nicht vereinfachend herunterbrechen, was dieser Roman ist. Es ist ein ästhetisch radikaler Text, in den man, wenn man sich auf ihn einlässt, wirklich hineingezogen wird und über den man immer und immer wieder staunen und überrascht sein wird. Elisabeth, der Titel »Es gibt uns« suggeriert ja schon, dass es um Lebewesen geht, dessen Existenz nicht selbstverständlich ist. Also diese Worte würde man jetzt fast schon automatisch vervollständigen mit »Es gibt uns noch« oder »Es gibt uns trotzdem«. Was sind das für posthumane Wesen, die deinen Roman bevölkern?
Ja, ganz unterschiedliche, die sich in vieler Hinsicht eben nicht mehr so leicht in Kategorien einfassen lassen. Es gibt eine große Qualle, die auch sprechen kann und das ursprünglich einmal das Trinkwasser dieser postapokalyptischen Stadt aufbereitet hat. Die stirbt aber, also beziehungsweise ist sie schon gestorben, wenn die Rahmenhandlung des Buches beginnt. Es gibt eben dieses Myxel, dieses Schleimwesen, das früher in einem Fluss gelebt hat und dann eben diese Aufgabe der Trinkwasseraufbereitung übernehmen muss. Es gibt die Titania, von der man auf jeden Fall weiß, dass sie ein großes Geweih hat und eine Spinne auf dem Rücken. Es gibt ein Schuppentier, das auch sehr groß ist und durch die Stadt wandert und von dem regelmäßig Schuppen abfallen, die die Bewohner und Bewohnerinnen der Stadt dann aufsammeln. Also es gibt sehr... Jedenfalls, was es nicht mehr so gibt, ist das Konzept Mensch. Möglicherweise gibt es noch Menschen, es fällt das Wort aber sehr absichtlich in dem Buch kein einziges Mal.
Wie schwer oder wie leicht ist es dir denn gefallen, im Schreibprozess dich so ganz auf das Leben anderer Arten und Kreaturen einzustellen und eben auf den Menschen zu verzichten, also den Menschen sozusagen als Konzept über Bord zu werfen? War das eine Herausforderung oder?
Gar nicht einmal so. Also der Teil war gar nicht einmal so die größte Herausforderung, was schon, ich musste mich sehr in diese Stadt einleben, überlegen, wie sieht das aus, wie ist diese Gesellschaft aufgebaut und mir natürlich auch mich auf dieses Myxel auch einlassen, nachdem das auch die so mehr oder weniger die Perspektivfigur ist. Aber den Menschen quasi rauszulassen, war dann eigentlich eine relativ simple Angelegenheit. Also weil dieses Wort doch dann letztendlich sehr leicht vermeidbar war und sich schnell andere Perspektiven auch gemeldet haben von selbst eigentlich, die statt dem Menschen sprechen wollten.
Ja. Die Stadt, in der das Ganze spielt, ist eben Anemos, eine verstrahlte Stadt, wo Feste so wild gefeiert werden, wo nirgends sonst, und die übersät ist von schönen Blumen. Also der Name deutet ja schon darauf hin. Also Anemonen finden sich da überall, aber die bedeuten nur vermeintlich etwas Gutes, oder?
Ja, da habe ich, also der Roman hat natürlich extrem fantastische Elemente, gleichzeitig basiert er aber auf viel Recherche, sowohl bezüglich historischen Sachen als auch bezüglich biologischen Fakten. Und das ist auch etwas, was nicht ganz nur der Fantasie entspringt. Also es gibt schon diese Idee, wir haben das Problem auf der Erde, wir haben viele Atomreaktoren, wir haben viele Atomendlager. Und die Frage ist, wer kümmert sich um die in 500 Jahren, in 1000 Jahren, in 2000 Jahren? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass sich niemand mehr vernünftig darum kümmern kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Umgebung, wo die dann sein werden, verstrahlt sein wird, gefährlich sein wird. Und es gab Überlegungen und Versuche, einen Weg zu finden, dieses Wissen über viele Generationen hinweg zu tradieren. Hier ist Gefahr, geh hier nicht hin. Und auch da ist die Frage, wie finden wir eine Sprache, die so viele Generationen überlebt? Und eine dieser Versuche war, eine Pflanze zu züchten, die besonders gut auf radioaktivem Boden wächst. Das hat nicht funktioniert, aber das habe ich aufgenommen hier. Also diese Anemonen sind vor 1000, 2000 Jahren gezüchtet worden, um auf radioaktivem Boden zu wachsen. Und das heißt, dass die überall in Anemos wachsen, ist jetzt nicht unbedingt das beste Zeichen.
Ja. Es ist, also du sagst über den Roman selber, es ist eine postapokalyptische Welt, die du schilderst, aber würdest du sagen, dass es eher eine Utopie ist oder eine Dystopie? Also aus meiner Sicht gibt es natürlich Elemente von beidem, aber wie würdest du das eher einordnen?
Also, dass das hinten bezeichnet wird als posthumanistischer Utopieroman, das ist auf meinem Mist gewachsen. Also das habe ich konkret so wollen, dass das auch so deklariert wird. Und ich sage auch hier sehr bewusst, das ist eine Utopie. Warum? Weil mich hier der Utopiebegriff interessiert als ein nicht eine Welt, in der es keinen Mangel gibt, so eine Art Himmel auf Erden, sondern mehr so die Situation, wie kann man unter sehr widrigen Umständen, weil das ist auch so ein bisschen das Zukunftsszenario, in das wir uns bewegen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass, wenn es Menschen gibt, sie mal unter sehr widrigen Umständen leben werden. Und deshalb war für mich die Frage, wie kann man unter sehr widrigen Umständen trotzdem gut miteinander zusammenleben? Welche Regeln sind wirklich wichtig im Zusammenleben, wenn es sehr viel Tod gibt, sehr viel Krankheit gibt, sehr viel Knappheit gibt an allen Ressourcen? Und wie kann man trotzdem, wie muss man eine Gesellschaft gestalten, so dass man trotzdem leben will und den Lebenswillen behält und Lust auch am Leben hat, wirklich?
Es wird Gesellschaft ja auch sprachlich gestaltet, und die Wesen, die dieses Zukunftsszenario bevölkern, für die verwendest du zum Teil auch Neopronomen, also Oberon ist Xir, Myxel ist Es. Stand das für dich von vornherein fest, einfach weil in einer utopischen Gesellschaft die Existenz von mehr als zwei festgeschriebenen Geschlechtern auch sprachlich zum Ausdruck kommen soll?
Das war tatsächlich für mich eine logische Konsequenz aus allem anderen, also vor allem dadurch, dass es hier eben diese Kategorie Mensch, von dieser Kategorie geht ja auch diese Binarität aus, die ja biologisch sehr wenig Grundlage hat. Also biologisch gesehen gibt es sowieso viel mehr, als wir jetzt hier im Moment in unserer Gesellschaft in Sprache fassen. Und wenn diese Kategorie Mensch wegfällt, fällt natürlich auch diese künstliche und fiktive Binarität weg. Und hier haben wir sowieso so viele Spezies, die so viele Grenzen überschreiten, dass es für mich anachronistisch gewesen wäre, hier nur in er und sie zu sprechen. Also da habe ich mir gedacht, ich muss zumindest 5 Pronomen haben. Und ich habe aber gleichzeitig gewusst, ich schreibe diesen Roman trotzdem in unserer Gesellschaft, die Lesegewohnheiten sind anders, und habe deswegen bewusst auch nur 4 Pronomen für die HauptprotagonistInnen verwendet und das auch langsam eingeführt.
Mhm. Ja. Gab es darüber Gespräche mit dem Verlag, oder ist der Roman ist sehr experimentell, auch sprachlich, dass es vielleicht, nehme ich jetzt an, gar kein Thema gewesen ist, oder?
Es war nicht ein Thema, dass ich es machen soll, also da war der Verlag mit mir einer Meinung. Wir haben dann im Detail, und das fand ich aber auch ein gutes Gespräch, eben darüber diskutiert, wie kann man das langsam genug einführen, dass man mitkommt einfach mit unseren gegenwärtigen Lesegewohnheiten, und das finde ich ja voll in Ordnung. Ja. Also dass man halt einfach die Leser und Leserinnen langsam in diese Welt und damit auch in diesen anderen Sprachgebrauch einführt.
Mhm. Du nennst im Anhang zu deinem Buch einige Werke, die dir als Quellen oder als Inspiration gedient haben, darunter Donna Haraways Unruhig bleiben. Darin entwickelt sie ein feministisches Konzept über die Verwandtschaft der Arten im Holozän. War das ein Konzept, das du mit diesem Roman sozusagen literarisch umsetzen wolltest? Oder ist das jetzt nur eine Vermutung, dass das am Anfang deiner Arbeit stand?
Doch, es war schon eine der Hauptinspirationsquellen, weil mich das sehr fasziniert hat, ihr Zugang eben wirklich dieses Posthumane im Sinne auch posthumanistisch, also eben, es muss ja der Mensch nicht weg sein, aber dieses gegenwärtige Konzept, das wir haben, das auch mit vielen Problemen, mit vielen Zwängen einhergeht. Und was mir auch daran eben gefallen hat, ist ihr Zugang, dass es halt nicht nur diesen binären Zugang zum Klimawandel geben kann, dieses entweder wir verleugnen ihn vollständig und tun so, als würde er nicht passieren, oder wir ergeben uns ihm und sagen, ja, kann man eh nichts mehr machen, wir sterben, alle sterben. Und sie hat gesagt, dass es was anderes braucht. Und es gibt uns zwar schon auch einen Versuch, kann das, was sie da in der Theorie beschreibt und wo sie auch sagt, konkret, es sollten mehr Geschichten dazu gemacht werden, aber das ist ja dann auch wieder nur Theorie, wenn sie das sagt. Und ich habe mich halt interessiert, okay, und kann man dazu wirklich eine Geschichte schreiben und wie müsste das ausschauen? Mhm.
Mhm. Hm, über etwas müssen wir auch, glaube ich, noch sprechen. Das ist ganz wichtig, nämlich der Schleim. Ich habe ein Zitat aus deinem Buch mitgebracht. Da heißt es an einer Stelle, komplexes Leben ist im Niedergang schon seit langer Zeit. Der Schleim hingegen, ja, der Schleim wird siegen, wo wir verlieren. Wir kennen alle die Urschleimtheorie oder haben zumindest mal davon gehört, alles Leben hat seinen Ursprung im Schleim oder jedenfalls begleitet er das Leben von Anfang an. Gleichzeitig ist es auch eine Substanz, die abseits des Horrorgenres, wage ich mal zu behaupten, in der Literatur kaum Niederschlag gefunden hat. Wie ist denn der Schleim in dein Buch gekommen?
Der Schleim, das ist auch wiederum ein Thema, wo ich auch viel biologische Recherche zurückgreife. Ursprünglich darauf aufmerksam gemacht hat mich ein sehr guter Podcast, Super Science Me, wo es eben auch in einer Folge um den Schleim ging. Und der Schleim ist eine total spannende Substanz, weil er halt einerseits mit Ekel assoziiert ist, andererseits für unsere biologische Funktion total wichtig ist, uns auch vor Krankheiten schützt, auch in der globalen Ökologie total wichtig ist, an allen möglichen Orten. Und auch dieses, man nennt das eben the rise of the slime, das Myxozän, das kommen könnte. Das ist ein echtes biologisches Konzept. Das ist eben ein Szenario, wenn es im Klimawandel jetzt eher negativ einhergeht, dass komplexere Lebensformen, Säugetiere zum Beispiel, eher sich extrem reduzieren werden und dafür einfache Mikroorganismen, wie zum Beispiel der Schleim, einen großen Vorteil haben. Und das ist etwas, was sich auch jetzt schon zeigt. Also bestimmte Algenarten, bestimmte Quallen, also Quallen haben gerade einen sehr, also denen geht's gut und denen geht's von Jahr zu Jahr besser. Was jetzt für uns nicht unbedingt gut ist, aber für die Quallen so, die sind eher ein Gewinner des Klimawandels. Mhm. Und das ist auch das, was diese Stadt auch einhertreibt, diese Angst, quasi hier abgelöst zu werden. Und gleichzeitig sind sie vom Schleim auch absolut abhängig, weil unter anderem in der Stadt bereitet das Myxel mit dem Schleim halt das Trinkwasser auf. Aber wir sind auch wirklich vom Schleim abhängig. Also der Schleim spielt eine ganz wichtige Rolle in allem, was uns am Leben erhält.
Das Myxel ist eben vorgekommen. Andere zentrale Figuren, die du auch schon genannt hast, sind Titania und Oberon. Die Namen hast du dem Sommernachtstraum entnommen. Warum gerade diese beiden oder beziehungsweise warum überhaupt die Bezugnahme auf Shakespeare?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, abgesehen davon, dass ich Shakespeare einfach sehr gern habe und den Sommernachtstraum mag, ist das Theaterstück in diesem Theaterstück auch eine Referenz auf den Sommernachtstraum und dieses Fest, das hier gefeiert wird und diese Art auch von Feenfest, das im Sommernachtstraum gefeiert wird. Und es ist halt auch ein Hinweis wiederum, dass diese Figuren eben nicht menschlich sind. Es ist aber auch ein bisschen ein Hinweis auf ihre soziale Stellung in der Stadt, weil es sich bei Titania und Oberon definitiv um die soziale Spitze, also dieser Stadthierarchie handelt. Und es ist eine Utopie, das heißt aber nicht, dass es perfekt ist. Das heißt, es gibt in dieser Stadt sehr wohl Machtungleichheiten und das führt auch zu Problemen. Und das führt auch zu Konflikten und das führt auch zu Fehlern, die Leiden verursachen. Und die sozial sehr stark erhobene Stellung, die Titania und Oberon haben, ist da stark an der Ursache auch von dem. Mhm. Also das sind so einige der Gründe. Es war auch für mich ein Versuch, Namen zu geben, die jetzt nicht unserer Zeit entsprechen, dass es nicht ganz anachronistisch ist, die aber auch nicht vollkommen fremd sind. Also dass man nicht ganz, also dass man irgendeinen Faden knüpfen kann zu vorhandenen Geschichten. Und letztendlich wird in diesem Buch auch sehr viel griechische Mythologie erzählt, andere Mythologie. Also es gibt immer wieder diese Bezugnahme auf auch gegenwärtige Geschichten oder vergangene Geschichten. Mhm.
Und das Theater eben, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, es ist eben wirklich sehr, sehr zentral für den Text. Und gleich im ersten Kapitel, glaube ich, ist es, wo es eine Stelle gibt, wo die Antwort auf alle Fragen lautet, Theater, ins Theater. Also du hast Sorgen, geh ins Theater, du hast zerrissene Stiefel, dann tönt es aus der Menge wieder ins Theater. Du lebst in dieser Stadt, weil du sonst nirgends leben kannst. Theater, ist Theater die Antwort auf alles? Oder was am Theater ist es auch, was es für die Gemeinschaft in Anemos so wichtig macht?
Ja, das Buch ist durchaus geprägt durch die Jahre zwischen 20 und 23.
Also die Abwesenheit des Theaters.
Ja, und dann wieder die Rückkehr. Und ich habe sehr stark gemerkt, dass das Theater auch auf eine Antwort auf vieles sein kann, weil es eine Form von Gemeinsamkeit ist, die sehr mächtig sein kann, auch in ihrer kathartischen und lusterzeugenden Wirkung. Und ich habe einfach in diesen Jahren gemerkt, wie wichtig auch das Theater für mich ist und dieses Konzept, dass du gehst gemeinsam auf einen Ort, fokussierst dich gemeinsam auf diese Bühne, lässt dich auf diese Geschichte ein, also auch dieses Einlassen auf Geschichten. In der Stadt ist es ähnlich deshalb, weil die eben im Alltag wirklich es nicht leicht haben. Es ist eben, also Tod ist allgegenwärtig, Krankheit ist allgegenwärtig. Und sie brauchen eben diesen Moment der Katharsis und der Lust sehr, sehr stark. Und das Theater kommt eben auch gemeinsam mit diesen Festen in einer gewissen Regelmäßigkeit und gibt auch einfach eine Lebensstruktur vor, einen Rhythmus vor, den diese Leute ganz stark brauchen, um eben am Leben festzuhalten.
Das heißt, diese Idee war für dich von Anfang an da, dass du diesen Roman quasi am Theater entlang aufbaust?
Nein, tatsächlich Nein? nicht. Nein, aber er hat nicht anders funktioniert. Also ich hatte davor das nicht das Theaterstück. Der Chor war nicht eine explizite Stimme, sondern das war ein allgemeines Wir und das hat so nicht funktioniert. Mhm. Und wie so oft, wenn es nicht funktioniert, dann habe ich eine Schreibblockade gehabt, dann habe ich lange diskutiert, habe mit meiner Lektorin diskutiert. Und eine Freundin, Sabine Schönfeldner, hat mir dann vorgeschlagen, das klingt wie ein Chor. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich hast du recht.
Spannend, weil so essentiell, also das würde man nicht annehmen, wenn man das Buch liest, dass das ja, nicht von vornherein da war.
Es ist dann total essentiell geworden, aber das ist das Lustige am Schreibprozess, dass ganz essentielle Sachen trotzdem nicht von Anfang an da waren. Mhm. Das ist, also ich nehme inzwischen den Schreibprozess so hin, wie er ist. Und manchmal ist es so, dass ganz essentielle Elemente trotzdem erst mit der Zeit sich herausbilden.
Mhm. Wenn sich eben Gesellschaften so grundlegend ändern, wie von dir geschildert in diesem Buch, dann ändern sich auch die Grundregeln des Zusammenlebens und müssen sich den jeweiligen Wesen anpassen. Und im Roman wird die Gesellschaft konstituiert ganz stark durch das Weitererzählen von Geschichten. Und es heißt an einer Stelle, Geschichten ändern sich, müssen sich beständig ändern, weil Fluten kommen und dann Brände, neue Krankheiten und alte. Vielleicht auch ein kleiner Hinweis nochmal auf die Zeit, in der das Buch entstanden ist, oder? Ja. Es heißt dann aber auch, ein Stückchen weiter in diesem Satz, doch sind die Geschichten über die Anemonen sehr alt und immer die gleichen geblieben. Die Geschichten über diese Körper hingegen ändern sich sehr wohl. Und ich fand das eine so wichtige Stelle einerseits für das ganze Buch, aber auch für unsere Veranstaltung und das Festival und diese Frage, was ist echt? Du legst eine Geschichte vor, mit der du auch auf Veränderungen in der Gesellschaft reagierst, auf Queerness, Fluidität eingehst. Verstehst du deine Literatur auch als einen Beitrag zu einem Verhandeln von neuen, veränderten Regeln?
Ja, natürlich. Also das macht doch irgendwie das Genre des Utopieromans. Also jeder Utopieroman sagt auch irgendwie oder will sagen, also will einen neuen Vorstellungsraum eröffnen, wie man auch miteinander leben könnte. Und das jetzt natürlich, wenn es das im guten Sinne passiert, ist das weniger als ein wir leben so oder wir sollten so leben, sondern ein hey, diese Möglichkeit gibt's auch, lass uns darüber diskutieren. Eher ein Eröffnen von neuen Möglichkeiten und ein Überlegen auch, also eine Anregung zu überlegen, welche Regeln könnten denn wirklich essentiell sein und welche könnten wir eher über Bord werfen?
Vielleicht in Bezug darauf, weil es ja etwas ist, das vielleicht manche Leserinnen und Leser auch überfordert im ersten Moment oder überfordern kann, gab es Reaktionen auf dein Buch, die dich irgendwie besonders überrascht haben oder ganz grobe Fehlinterpretationen auch?
Witzigerweise bei dem weniger als bei anderen. Also ich hatte bei anderen Büchern viel stärker dieses Element der, wieso haben wir das nicht verstanden? Und also einfach aus der Autorenperspektive versteht man das manchmal dann nicht. Bei dem Buch hatte ich stark den Eindruck, dass es sich extrem in zwei Lager geteilt haben. Die einen, die wirklich gar nichts damit anfangen konnten und wo die letztendlich die Rezension darauf reduzierbar war, ich weiß nicht, was da abgeht. Was ich total valide finde als Reaktion, weil der Roman ist nicht unbedingt zugänglich. Und die anderen, die es verstanden haben, haben es ziemlich geil gefunden. Mhm. Also es ist wirklich, also das sage ich jetzt auch wirklich so ein bisschen flapsig, aber letztendlich waren es diese zwei Reaktionen, die gekommen sind. Und das war für mich eigentlich eine sehr positive Rezeption, weil es war für mich klar, dass das eine kleine Zielgruppe hat, aber für die hat es funktioniert. Ja, was will man sich anderes wünschen?
Mhm. Ja. Ja, und es ist so wichtig, diese Geschichten weiter zu erzählen, damit sie sich eben auch konstituieren, damit sich das festigt und wir eben aus diesen Geschichten lernen können. Danke.
Ja, wir kommen zu Cass Otterleaf und ihr Buch Von wo wir kommen werden. Es ist im englischen Original schon 2017 erschienen und in der Übersetzung von Stefanie Frieda Lemke 2023 im Verlag Worten und Meer. Von wo wir kommen werden, spielt irgendwo in Europa im Jahr 2040. Nach dem Zusammenbruch der Wirtschaft und der Verbannung aller marginalisierten Menschen aus der Stadt haben sich diese Menschen außerhalb der Stadtmauern eingerichtet. In dem, was durch die Klimakatastrophe vom Wald übrig geblieben ist, in Gemeinschaften, aber auch etwas abseits der Gemeinschaft wie Ash und Pinar. Ash und Pinar, das sind die Hauptfiguren des Romans. Ehemalige AnführerInnen der sogenannten Femme Riots der 2020er Jahre, die nun im fortgeschrittenen Alter noch einmal zu WiderstandskämpferInnen werden, denn das Leben der Diskriminierten in und außerhalb der Stadt wird erneut bedroht. Der Roman beschreibt angesichts global zunehmend autoritärer Tendenzen und einem spürbaren Backlash gegen Minderheiten nicht nur ein durchaus realistisches Szenario, das transqueere Lebensrealitäten in den Mittelpunkt stellt, sondern es erzählt vor allem auch eine Geschichte über Gemeinschaft und Widerstand, die sich bis zur letzten Seite wirklich unglaublich spannend liest. I'm going to switch to English now. I'm sorry, I did the introduction to your book in German, but now we're going to have the conversation in English. Cass, the title of your book in the original is Margins and Murmurations. And the margins of society are quite literal ones, because there is the city in the center, surrounded by high walls, outside of which there are the woods, where those who have been expelled from society try to build up new forms of living together. A lot of things in this scenario are quite realistic and probable. Others are quite utopian. Where do you see your novel between utopia and dystopia?
Hi, first of all. Hello. It was so interesting to listen to you, and I really got very relaxed, and I was like listening to a nice podcast, and I was like, oh, not actually at home. I have to do something now. It was really lovely to hear you. Utopia, dystopia. I think it's something that I've been playing with and exploring a little bit. What was interesting for me is that once the first novel came out, and indeed, I think you said it's a part of a trilogy, people started describing it as dystopic speculative fiction. And I hadn't really even put it in particularly categories. I don't have like a literature background, so hadn't really thought about where it fits. It was just, this is the story that it is. And indeed, it's a bit dystopic, or there are elements of that. But I felt like some of the dystopic parts were felt very real. It's just like, just look out the window. That's what's already happening. It's not so far away. And for some of us, it's already here. It's not so futuristic even, not so speculative. And indeed, the speculative parts sometimes were this like very profound and interconnected resistance movement, which also isn't that speculative because I lived that reality and I've experienced that for a good part of my life. I'm extremely fortunate in that. So there are elements that are speculative, definitely, and there's time travel. That's a little bit speculative, right? But quite a lot of it just, I don't know, is, feels very close to home in a way. And so it's interesting because I felt like Margins was quite utopic. People described it as a dystopia, and the it's a thing. And then the sequel, Conserve and Control, it seems very utopic. It's there's a lot of like state-sponsored cultural events. There's permaculture. There's everything looks very nice on a superficial level, and then slowly we're kind of uncovering. Like how are those things maintained? Where are the resources coming from? What is this kind of invisible colonialism that's kind of behind all of these very nice appearing things? So that seems very utopic, but it's actually like the most sinister thing I could write in 2017. I think so. It's interesting how sometimes something will appear as utopic or dystopic, and in fact maybe has not quite a binary, let's say that. It has some like complex layers, and it's quite fun to explore it in a way.
Mm-hmm. You have dedicated your book to all the trans women who struggle because they internalize the lies about them and who need a break from everyday struggle to remind themselves of how real they are. That's my translation of the back translation the German.
Double translation.
And we're talking about authenticity at this festival. What does it do to people when their authentic identity is constantly questioned or even denied, as it is the case?
Yeah, it's a difficult question. We were discussing it earlier, and I think it's... I think it's probably different to each person. I think there's really depends on like people's experiences, identities, and in which way we're not being able to show up in our full selves. I think it's very different. I think it's very like not individual, but like, or sometimes individual. And I think, you know, intersectionality, different groups are invisibilized in different ways. As a response, maybe I'll just read the little, whatever it is, mm-hmm. prologue, something.
Yes.
This is for the trans women who doubt ourselves, who internalize the lies we're force-fed every day, who, once in a while, need a break from the fight to be reminded just how true we really are. This is for the femmes who are chronically reduced, called superficial and shallow and traitorous and reformist and artificial and fake and less good. We run the fucking world, never forget that. I can swear. It's too late.
It's okay.
It's too late. There's some swearing in this book. This is for the queers, the bisexuals, the lesbians, gays, pansexuals, kinksters, and the great swathe of society who do things differently or not at all. Our sex is beautiful and powerful, respected and use it well. This is for the hard-working women, working 5 jobs, or magically stretching benefits to the end of the week, and spending every day trying to answer the impossible question of how much more we can give before we collapse. This is for the forest, burned and murdered, for the sea and the sky and the herbs. This is for the clouds of starlings who might still return if we just let them. This is for us.
Thank you so much.
You.
I think it's a really good introduction to the book, and your book is in a way also very important because you put the perspectives of trans feminists, also of sex workers, at the center of your book. And they have a very important role. Why is their role so important?
I think it was an interesting experience to write. I'm writing about resistance in Europe, right? So there's some of the characters have experiences that I have, particularly experiences that aren't usually centered in a story about, it's not quite post-apocalyptic, but kind of futuristic, dystopic survival. It's usually like very specific kinds of characters and groups of people who are represented in that. Usually some kind of guy rescuing his family or something from, aliens, something. So it's quite different to that. And also I was writing about experiences that I don't have. So there was always kind of a balance there. And I'm sure that it is, incomplete and imperfect. And I think all my work will be. Trying to center those experiences, trans folks, queer folks, sex workers, working class people who never show up in these stories, disabled, chronically ill, people of color. There's lots of different groups who, are my people, but never show up in this kind of, story. And I think later also, in the trilogy, and particularly in Home as a Verb, which is my latest novel that you mentioned, it's also like centering non-humans, which as an ecologist in both senses, both as a biologist and also as a environmental grassroots organizer, I think about non-humans a lot. I'm sure we'll talk about it a bit more later. But noticed that for me, that was just kind of quite normal. If I'm like setting it, it's not just that there's, an environment and then the people are doing their people things and that's all we care about. There are non-human people in the story as well. The habitat or the setting is part of the story. The land is part of the story. That's kind of where I begin the story, actually. For me, that was almost kind of obvious. And then I noticed that actually as people were reading it, they were like, oh, no, that's a bit weird. We don't normally do that. That's weird that you have all these like little non-humans popping up and like telling the story from the, perspective of a fox or something. People were like surprised. I was like, oh, isn't this just how we tell stories? They're like, not usually, but it's nice. We like it. I was like, okay, great. I think it's interesting. I noticed it this week because I was reading I'm working on a new collection of stories called Mutual Aid Bedtime Stories. Very utopic. And I noticed the magic that happens when it goes from being something that I've written. It's like a little secret between my laptop, between me and my laptop, and then suddenly somebody else is reading it or hearing it as it's bedtime stories. I'm designing it for people to read to each other because we need more sleep. And we need better stories to read each other. And I'm really excited about this project. And I noticed the magic that happens when someone else has experienced something that until now was a secret. And that was one of the things that I noticed that was, people were like, oh, non-humans. Didn't expect that. That's unusual. So I guess centering characters who would not normally be centered.
Mm-hmm. And they also, in the story, have an important function because the sex workers know secrets about right. people and they have like a protected status. Could you explain that maybe? Or
I remember I remember where I got the inspiration, but somebody had mentioned it was just like a story in my environment that people were talking about sex work and specifically the people that sex workers were working with. They were like, often I think it's very easy to kind of simplify these stories. And of course, this is a form of work and work can be all kinds of things. But what I noticed with a lot of my kind of like community organizing sex worker friends was like, oh yeah, this is like a moment where we had access to people who would probably be on the other side of the riot line at some point. And so I really leaned into that with like, ooh,
what kind of access what might we have to, I think a lot of the people are like working for the state. And it's a very anti-state resistance movement, very grassroots. And because the state is very dystopic, right? And so, yeah, this kind of using this access and getting some secrets that kind of tip off the resistance that something's going to happen and, the squad is going to be evicted tomorrow. Yeah, I was just kind of having fun with it, to be honest. That was
yeah, and it's really brings a lot of suspense to the novel, which makes it really, yeah, suspenseful and interesting. There are two main human characters called Ash and Pinar. They were leading figures of feministic or the FUM riots, how you call it, of the 2020s. So already happened in a way. And they have now become older and live a quite solitary life. And they represent a generation of activists who now meet a younger generation or another generation. So I think it's interesting that you show these different generation of activist movements in your novel and how they interact with each other and how they are also conflict sometimes. How did you come up with this and how did your own experiences as an activist maybe shape this novel?
Yeah, thank you. It's a nice question. Let me think. It's something I've been thinking about a lot in terms of intergenerationality. So what I've experienced in other places and other resistance movements is that there can be a lot of this intergenerational communication, intergenerational support. It's not always easy because humans. but there's something about that it felt very powerful that... for example, now I know like very young trans folks who have grown up with certain experiences that are now and like certain like state sanctioned freedoms or possibilities that are now being very quickly taken away, and they've not had that experience of never having those things. Whereas I grew up under Margaret Thatcher, a very different experience, and so. And, you know, like the generations before me also experienced things that I didn't. And I just feel like when we don't have those connections and communications between generations, we can miss a lot. It's difficult. There can be some misunderstandings, some compromise is needed. But for me, I've always found it really important. And I don't like, just to disclaim, I don't think that we always need to be modeling the way that we do things based on non-human or more than human patterns. But I did do some research and was reading a lot about this kind of intergenerationality with, for example, orcas and Caspian terns and various species that really have this like intergenerational communication. Elephants will like kind of pass on the knowledge of how to get to the good water and everything, which when that's missing, things kind of fall apart. And what I found interesting about that, which I always find interesting when we talk about non-humans, is that there are multiple stories and we're always looking at it through our kind of culturally specific stories. So for a long time, particularly in the industrial global north, the story of like once people become unproductively old, they're not producing for capitalism, then we just kind of discard them. They're not useful. I used to work in a old person's home, for example, 70 hours a week, like really abusive situations. I have some idea of what that looks like. Just kind of throwing away the older generations. This might sound familiar. This is not something new. And so because, science and culture often inform each other and those stories are often based on these kind of they're like culturally specific narratives. And so for a long time, like a couple of hundred years in Western science, it was like older animals don't serve any purpose. Once they've like reproduced, which is obviously the whole point of life, and that was English irony in case it needs to be noted. Indeed, once they stop doing that, then they're not productive anymore to society, just like old people. They're not useful anymore. And once people started to challenge that, culturally specific narrative. They're like, oh, actually, it happens all the time. Oh, wait, this is just reflecting how we treat our old people. And so that's how we see elephants, orcas, and Caspian terns. And so you can always see these multiple layers of who's telling which stories about non-humans and also humans, and why, and what's the strategy, and what are the consequences as well.
Mm-hmm. It's interesting, you already talked about this ecology as well. Pinar, the character in the book, one of them is an ecologist as well, and she talks about queer ecology, and I find it's really interesting. You're an expert on that theme as well. So maybe can you explain what is queer ecology?
No. Who could ever define anything with queer in the name? But I'm just finishing up a non-fiction book on this subject. I did not manage to answer the question. I think there's different elements of it. So, for example, I'm running queer ecology tours, like nature tours. So for me, there are like political layers to it in terms of community struggles. So for example, queer and trans people here often kind of gather in the city for various reasons. And so we might be quite disconnected from land movements and land struggles. And of course, like, sometimes land struggles in Central Europe will become kind of more eco-fascist, so we have nothing to do with that. So we're very disconnected from environmental movements that become very kind of separated. And so we can end up with these disconnects, which I think are very strategic, keep everybody kind of separate as possible. So there's that element of like more like queer geography or like disconnected struggles, I guess. I think of looking at, and I think that was what Pina was working on, was looking at diversity, looking at variation, looking at non-human sexuality and gender. So for example, I'm running tours at the Natural History Museum in Berlin, and that's what we're talking about a lot. And again, looking at these layers of bias and narratives and filters, and how through time that some of us experience, sort of like flashbacks, not being able to stay in the present. And indeed, Ash, like, it's nothing that she wants. So interesting how people interpret things. I remember once Margins was out, and some friends from my community were reading. They were like, "Oh yeah, because all trans people are time travelers." So I was like, "Okay, I didn't know that." But in the sense of who we were, who we want to be, fucking waiting lists of years and years to get medical support. There's time in our life, and I hadn't thought about that. So it was maybe just unconscious or something. I was mostly thinking about PTSD, but there's always these multiple layers, and it's so interesting to create something that people then bring their interpretation. And I guess that's just what writing a book is, but I love the magic of people. I wrote this in 2016, and it still tastes like 2016 for me. It feels very, very relevant in some ways, but also like very of its time. And people might pick it up now and then contact me. And it's just this incredible, like, traveling through time and space that books can reach people, and they have that experience. You must have mm-hmm. There's something very bizarre and surreal about it. I'm so used to just like speaking to someone one to one, and then like there's this time and space element, which I find incredible. Or for example, I know I need to do on the reading, but I remember there was one scene where I had drank. I will tell you the other way around. Somebody read it and was like, I got really into this one scene, the action and all of the things that were happening. It was happening so quick. My heart was racing. I was sweating when I was reading it. And I was like, oh yeah, I drank a load of coffee that day. And somehow my coffee high had like transmitted through time and space to somebody reading. And that's magic. Honestly. Like, it's a bit weird. It's a weird story, but still.
Okay. Thank you so much, Kes Otterlie. Vielen Dank. Thank you, Cass Otterlief und Elisabeth Klar. Dankeschön.
Danke.
Wir begrüßen Sie herzlich zu der nächsten Veranstaltung mit Autorin Simone Goldschmidt-Lechner. Sie kann leider nicht physisch anwesend sein, aber wir sind sehr froh, dass sie zumindest über den Bildschirm, übers Internet da ist und wir mit ihr sprechen können. Sie ist auch schon da, sehe ich. Herzlich willkommen, Simone Goldschmidt-Lechner.
Ja, vielen Dank, dass ich so da sein kann. Passt vielleicht auch ganz gut zum Buch.
Eigentlich passt es ganz gut zu dem Thema des ganzen Festivals, dass wir hier jetzt auch mit dem Bildschirm sprechen. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an die fleißigen Menschen, die das ermöglicht haben, dass das mit der Technik hier alles so reibungslos abläuft. Vielen Dank.
Okay. Ja, ich darf Ihnen die Autorin kurz vorstellen. Simone Goldschmidt-Lechner ist eine interdisziplinäre Künstlerin, Übersetzerin, Kuratorin und Herausgeberin, unter anderem des Literaturmagazins Process In. Sie schreibt auf Englisch und Deutsch und interessiert sich für Fandoms, für queere Fandoms online, Horror aus postmigrantischer Perspektive, für Sprache in Videospielen und sprachlich Experimentelles und für vieles andere mehr. 2022 erschien ihr Debütroman Messer Zungen, 2024 das zweisprachige Buch Ich kann dich noch sehen an diesen Tagen und in diesem Jahr das Buch, über das wir heute sprechen wollen, Nerd Girl Magic, Fandom aus marginalisierter Perspektive, erschienen im Verbrecher Verlag.
In diesem Buch widmet sie sich der Nerd- und Geek-Culture aus einer nicht weißen, nicht männlichen Perspektive und sie diskutiert ausgehend von persönlichen Erfahrungen seit der Kindheit das Nerdy Coming of Age als Potenzial für gesellschaftlichen Widerstand und Wandel anhand ganz unterschiedlicher Beispiele vom Magical Girl-Genre über Videospiele, Pen and Paper, Pro-Wrestling bis hin zu Animes und K-Pop. Das alles wird eingebettet in eine detaillierte, intersektionale, erkenntnisreiche und auch sehr amüsante Analyse von Filmen, Serien, Spielen, Comics, Anime, Manga und Genre-Literatur, von Sailor Moon und Buffy über Star Trek, Herr der Ringe und Harry Potter bis hin zum Barbie-Film. Also ich denke, auch wenn man selbst sich nicht unbedingt direkt angesprochen fühlt, findet man darin auch sehr, sehr viel Bekanntes und Populäres. Ja, liebe Simone, was fasziniert dich an all diesen Dingen? Kurz gesagt, wie bist du zum Nerd Girl geworden?
Ich glaube, ich war schon immer eins. Also das, was ja Nerds besonders ausmacht, ist ihre Faszination mit bestimmten Dingen, die keinen, sag ich mal, monetären Mehrwert haben. Und ich habe mich schon sehr früh für Dinge begeistert wie Comicbuchserien oder Videospiele und bin da durch meine Cousins in erster Linie in Südafrika damals dazu gekommen.
Und wie ist dann die Idee zu diesem Buch entstanden? Hat dich die schon lange umgetrieben oder wie kam es da dazu?
Ja, es gibt eben dieses sehr klassische Bild vom männlichen weißen Nerd und die meisten Menschen, die jetzt nicht Teil von Fandoms sind, denken vielleicht, wenn sie das Wort Nerd oder Geek hören, so an unangepasste weiße junge Männer. Und die gibt es sicherlich auch. Aber das sind natürlich nicht alle Personen, die in dieser Szene sich herumtreiben oder die dort existieren. Und ich wollte das sichtbarer machen und darum geht es mir ja insbesondere in sehr vielen Kunstwerken und in meinem meisten Schreiben auch um das Sichtbarmachen von Stimmen, die vielleicht weniger gehört werden oder die vielleicht tatsächlich existieren und aber nicht gesehen werden als Teil einer Gesellschaft oder auch eben als Teil einer Subkultur.
Du hast deinem Buch ein Motto vorangestellt, das aus Sailor Moon stammt, dem Anime, mit dem du dann auch das Buch eröffnest, sagt das Zauberwort und du hast die Macht. Ich merke gerade, ich kann diesen Satz eigentlich gar nicht sagen, ohne diese Melodie zu singen. Das stammt aus dem Intro eben zu Sailor Moon. Warum hast du dieses Motto gewählt und ja, was hat Sailor Moon, aber eben du hast gerade schon ein bisschen angedeutet, was das Buch mit Feminismus zu tun hat, aber vielleicht kannst du das ein bisschen ausführen anhand dieses Beispiels Sailor Moon.
Ja, also bei Sailor Moon ist ja besonders faszinierend, dass es eine Kinderserie ist oder beziehungsweise im deutschsprachigen Markt, dass solche verkauft wurde und aber so viel Queerness enthält, also gerade wenn wir es aus einer westlichen Perspektive uns anschauen, alle Figuren sind auf die eine oder andere Weise eben queer und Weiblichkeit ist das, was zum Kampf ermächtigt sozusagen. Und dieser Spruch, der ja im deutschen Intro vorhanden ist, der ergibt sich ja auch daraus, wie die Verwandlung vollzogen wird bei Sailor Moon. Also in der Macht des Mondes, mach auf, heißt es ja auf Deutsch. Und das bedeutet, dass wenn man das Zauberwort spricht, also wenn der Glaube an sich selbst vorhanden ist, und es spielt ja in der Serie eine sehr wichtige Rolle, dann hat man die Erfähigung, das Empowerment sozusagen am Kampf für eine bessere Zukunft, eine bessere Welt teilzuhaben. Und an Sailor Moon ist ja super faszinierend, dass die Protagonistin Bunny, beziehungsweise Usagi im japanischen Original, ist ja mit sehr vielen stereotypisch weiblichen Eigenschaften belegt. Sie ist sehr emotional, sie gilt innerhalb des Narrativs als Heulsuse sozusagen. Und ihre größte Kraft oder das, was sie so besonders macht und sie dazu ermächtigt, durchzuhalten und ihre FeindInnen, die am Schluss nicht immer FeindInnen sind, dann zu bekämpfen, ist, dass sie so empathisch ist. Also sich in alle ihre GegnerInnen auch reinversetzen kann. Das ist sehr wesentlich.
Du schreibst ja, dass Nerd Girls schon immer da waren, aber eben nicht sichtbar gewesen sind. Dein Buch ist ein Beitrag dazu, sie sichtbarer zu machen. Wie hat sich denn oder hat sich das Bild des Nerds im Laufe der Zeit gewandelt?
Ja, also es ist ja immer schon so, insbesondere bei Spielen online, die Rollenspiele sind und MMORPGs, also Massenrollenspiele online, wie zum Beispiel World of Warcraft, dass es da immer einen sehr hohen Frauenanteil gab, in der Anime-Szene und der Manga-Szene auch. Und zum Beispiel unter Star Trek-Fans gab es immer auch einen sehr großen weiblichen oder Flinter-Anteil unter den Fans, dasselbe auch bei Star Wars. Ich glaube, die Sichtbarkeit hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen gewandelt, dadurch, dass wir durch das Internet auch die Möglichkeit einer direkten Interaktion haben und diese männlichen Nerds dann natürlich eine neue Sichtbarkeit erlangt haben dadurch. Genau, so würde ich das zusammenfassen.
Apropos zusammenfassen, das Inhaltsverzeichnis zu deinem Buch ist sehr besonders. Es führt nämlich nicht nur die Titel der jeweiligen Kapitel an, sondern es gibt auch zusammengefasst wieder, worum es in den jeweiligen Kapiteln geht, welche Themen, welche Filme, Serien etc. Du darin beschreibst. Und es sind unglaublich vielfältige Themen. Wir können leider in unserem Gespräch nur einige wenige herausgreifen. Aber bevor wir das tun und vielleicht auf einzelne Dinge zu sprechen kommen, noch die Frage, wie hast du denn ausgewählt, welche popkulturellen Phänomene, Filme, Serien, Texte etc. du in dein Buch aufnimmst? Und wie schwer ist es auch gefallen, da auszuwählen aus diesem?
Ja, ich musste bestimmte Schlaglichter natürlich wählen. Da hätte man sehr, sehr viel mehr machen können. Aber mir wurde gesagt, dass es ganz gut ist bei Sachbüchern, wenn die auf so ungefähr 200 Seiten beschränkt sind. Und deswegen habe ich mich auf das beschränkt, was jetzt mir sofort als erstes in den Sinn gekommen ist oder was mein persönliches Interesse war. Es geht auch immer von so einer persönlichen Erfahrung aus und dann in ein weiteres Feld hinein. Genau. Aber klar, das deckt natürlich bei Weitem nicht alles ab, was es da zu sagen gäbe.
Du schreibst Genres wie Fantasy und Science Fiction, aber auch viele Videospiele bergen ein großes utopisches und widerständiges Potenzial, ja ein radikales Potenzial. Inwiefern kannst du das ein bisschen erläutern?
Ja, am einfachsten ist es natürlich am Beispiel von Science Fiction festzumachen. Science Fiction ist immer schon eine Bastion für relativ zukunftsgewandte, progressive Ideen und Möglichkeiten, also Fantasien, utopische Fantasien, was wäre wenn. Science Fiction hat zum Beispiel auch immer schon seit den 20ern geht es eben auch um Trans-Themen, um Ideen von Gender. Es geht immer auch schon um unterschiedliche Spielarten von Sexualität und um auch unterschiedliche Formen von Race. Also in Star Trek, da haben wir ja in Uhura eine der ersten schwarzen Frauen überhaupt im Abendfernsehen und dann eben auch nicht also und dann eben auch in einer tragenden Rolle, insofern als dass sie wesentlich ist für das Fortbestehen der Enterprise, also des Schiffes da. Also bei Science Fiction ist relativ klar. Bei Fantasy, das ja eher so rückwärtsgewandt funktioniert, häufig europäisches Mittelalter-Fantasy im Fokus hat, ist es vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich. Und es gibt natürlich sehr viele Fantasy-Serien, die auch relativ konservative Ideale oder so vermitteln, kann man sagen. Aber es gibt trotzdem immer das Potenzial, durch diese schier unüberwindbaren FeindInnen, ja, also durch so Drachen oder wie auch immer, dann ein besonderes Potenzial für Empowerment im Frieden. Wenn man jetzt sich Herr der Ringe anschaut, ist es ja in erster Linie trotz des Krieges, der da stattfindet, des Kampfes, ein Antikriegswerk. Bestimmte Systeme zu überwinden. Dasselbe trotz der Schwierigkeiten, die es jetzt mit J.K. Rowling als Autorin gibt, die natürlich sehr transfeindlich ist und ihr Vermögen auch aktiv gegen queere Menschen einsetzt, kann man trotzdem auch auf zum Beispiel Harry Potter anwenden, weil zumindest im Narrativ geht es ja eigentlich um die Bekämpfung von Faschismus. Auch wenn das vielleicht nicht so inklusiv oder intersektional gedacht ist bei Harry Potter. Und genau, ich glaube, das sind die wesentlichen Aspekte, die dazu beitragen, dass es eben ein utopisches und radikales Potenzial hat, weil man sich eben Möglichkeiten und Welten vorstellen kann, die so in unserer Wirklichkeit zwar nicht existieren, aber die natürlich davon beeinflusst sind und damit interagieren.
Ja, das nimmt auch ganz wunderbar eigentlich den Faden auf zu der Veranstaltung, die wir hier in Krems gerade vorhin hatten, insbesondere wo es um Science Fiction geht. Wir haben gerade eben Gespräche geführt mit den Autorinnen Elisabeth Klar und Cass Otterleaf und haben da auch in ihren Büchern utopische Orte kennengelernt, queere Rückzugsorte. Würdest du sagen, dass die Nerdkultur auch so ein Rückzugsort ist?
Ja, einerseits, also natürlich ist auch die Nerd- und Geek-Kultur gerade vom antifeministischen, vom konservativen Backlash betroffen. Aber wenn ihr mal auf der Leipziger Buchmesse so weggeht vom Buchbereich und in diesen Comic-Messe-Bereich, dann sieht man das eigentlich ganz gut. Es gibt ja immer diese Diskurse darum, okay, wie können wir die Buchmessen zu saferen Spaces machen? Also wie können wir nicht weiße Menschen und so weiter da einladen und queere Menschen? Und das findet auf der Comic-Messe schon relativ selbstverständlich statt. Also auch im Cosplay und in der Art und Weise, wie da die einzelnen Sachen dann auch präsentiert werden. Genau.
Du widmest einen Teil des Buches auch der Fanfiction, was ein unglaublich spannendes, umfangreiches, populäres Phänomen ist. Inwiefern ist Fanfiction auch ein Raum, der von gesellschaftlichen, herkömmlichen Normen befreit ist, vor allem auch romantischen und sexuellen Normen?
In Fanfiction-Spaces kann man alles Mögliche ausprobieren. Und dafür sind diese Spaces auch da. Die sind for free, diese Archive. Und dann kann man da reingehen und sich alles anschauen in Bezug auf alternative Narrative zu dem, was man sich mag und kennt. Also es muss nicht unbedingt irgendwie um Sexualität gehen oder um bestimmte Charaktere aus einer Serie, die zum Beispiel was miteinander haben. Aber das tut es oft. Das ist oft der Fall. Und ja, da kann man natürlich sehr viel über sich selbst erfahren, via diesen Figuren als Avataren. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr viele Anfragen gekriegt von eben Fernsehsendern und so weiter, um über Fanfiction zu sprechen, weil das momentan als Phänomen wahrgenommen wird, weil derzeit eben sehr viele Bücher auf dem Markt sind, die auf Fanfiction basieren. Diese Entwicklung sehe ich halt ein bisschen skeptischer, weil einerseits ist es eben dann nicht mehr ein Raum, der von Fans für Fans und also for free ist und um Sachen auszuprobieren, ohne den Blick vielleicht einer gesellschaftlichen Norm von außen. Und weil Fanfiction als Geschichte deswegen funktioniert, weil es sich auf eine bereits vorhandene Geschichte bezieht. Also die AutorInnen müssen da gar nicht so viel erklären. Die Geschichte für sich genommen, das merkt man halt sehr häufig in den Büchern, die dann rauskommen, dabei wie zum Beispiel 50 Shades of Grey oder Alchemist, was ja jetzt überall auf den Nummer 1 Bestsellerlisten ist, die funktionieren für sich genommen gar nicht so gut, weil sie sich darauf beziehen, was eigentlich in diesem Fandom ganz selbstverständlich ist, die Dynamik zwischen den Figuren, über die geschrieben wird. Und dann ist es häufig so, dass die Art von Fanfiction, die publiziert wird, ist eben relativ heteronormativ einerseits und dann auch sehr patriarchal geprägt häufig. Und das kann und sollte man auch kritisch hinterfragen, wie auch das Dark-Romance-Genre. Ich denke, dass alle Personen die Möglichkeit haben sollten, das zu lesen, was sie möchten und da auch bestimmte Dinge über sich zu erfahren. Aber das kann natürlich nicht in einem kritiklosen Raum stattfinden, wo wir dann im schlimmsten Fall relativ konservative und eben auch vielleicht sogar misogyne Stereotype wiederholen, was zum Beispiel in Alchemist der Fall ist. Also jetzt, ich habe in letzter Zeit so viel über Alchemist nachgedacht, das ist jetzt, das lasse ich jetzt erstmal.
Dazu gibt es dann ja im Folgeband vielleicht Ausflüge. Du beschreibst doch sehr interessante Entwicklungen, und zwar innerhalb der Gaming-Szene zum Beispiel, dass Menschen, die nicht dem Typus des weißen, cis-männlichen Nerds entsprechen, auch innerhalb dieser Szene lange Zeit ausgegrenzt wurden und auch werden. Und du hast in diesem Zusammenhang über das Phänomen Hashtag Gamergate geschrieben. Also das Bemühen dieser ausschließlich cis-männlichen Nerds, andere aus der Szene auszuschließen und wie das mit Phänomenen wie Incels, wie Verschwörungstheorien wie QAnon zusammenhängt. Das sind jetzt sehr viele Begriffe, aber vielleicht kannst du ein bisschen näher ausführen, wie das zusammenhängt.
Ja, also Gamergate war eine Bewegung, die entstanden ist, weil Gamer aufgrund verschiedener Vorkommnisse befürchtete, dass die Games, die sie spielten, von Frauen übernommen werden würden und dann diese Spaces, die sie selber vielleicht als Safe Spaces begriffen haben, dann verändert werden würden. Und ein kleiner Teil, das sind nicht alle Gamer, das sind auch nicht bei weitem nicht alle männlichen weißen Gamer, viele von denen sind sehr, sehr progressiv, aber ein kleiner Teil von ihnen hatte so Angst um ihren Space, also die Games, dass sie dann verschiedene Frauen, die irgendwie ansatzweise mit Videospielen zu tun hatten, angegriffen haben. Das war zum einen eine non-binäre Person, die sich damals noch als Frau identifiziert hat, die sich von einer Person getrennt hatte und die ein Videospiel gemacht hatte. Und auf jeden Fall hatte dieser Ex hatte dann ein riesiges Manifest online veröffentlicht und gemeint, nee, es geht gar nicht darum, dass sie sich von mir getrennt hat, sondern es geht um die Person, sondern es geht um Ethik im Videospieljournalismus und dass da jetzt irgendwie nicht ethisch verfahren würde, was natürlich kompletter Quatsch war, aber so hat man sich das dann erklärt. Den Frauen fehle die Professionalisierung, sie würden sich nicht wirklich für diese Games interessieren. Und zur selben Zeit ungefähr, also 2014, war Anita Sarkeesian eine ganz große Größe online. Die hat den Kanal auf YouTube Feminist Frequency gehabt und hat dann angefangen, eine Reihe zu machen zu Feminismus und Videospielen und hat dafür Geld gesammelt. Und das wurde eben sehr stark angegriffen, auch von diesen Leuten. Und das ging eben dann so weit, wie das halt häufig ist, wenn misogyne Männer Flinte angreifen, dass diese Frauen bedroht wurden. Das ist ja, also Anita Sarkis, sie musste 3-mal umziehen. Sie wurde mehrfach gedoxt, also ihre Adresse wurde öffentlich gemacht im Internet. Und es gab natürlich Gewalt und Vergewaltigungsandrohungen, was da häufig der Fall ist. Was aber jetzt faszinierend ist an dieser Sache, ist, dass das dann, also irgendwann haben die Gamer, also die Gaming-Welt hat dann irgendwann beschlossen, hä, das ist doch total seltsam, was ihr da macht. Also das stimmt, also, ne, und Gamergate hat dann einen Schwung verloren und die Legitimierung dahinter ist verschwunden, mehr oder minder. Und was jetzt aber faszinierend ist, ist, dass das dann mit so einer rationalen, also dem rationalen YouTube, also dem antireligiösen YouTube in erster Linie zusammengefallen ist und dann auf einmal diese Videospielkritik, Videospieljournalismuskritik, wenn man es so nennen will, oder ja diese Hetze zusammengefallen ist mit einer Hetze gegen Feminismus und feministische Ideen im Allgemeinen und eben sowas wie Antirassismus. Und diese Leute, die vorher in Gamergate waren, haben sich dann andere Foren und Möglichkeiten gesucht. Ein Teil von ihnen hat festgestellt, dass das, was sie gemacht haben, vielleicht misogyn und sexistisch war und hat damit aufgehört. Aber ein Teil von ihnen ist dann eben auch in Incel-Foren reingekommen. Also Incels sind ja diese die Männer, die sagen, sie sind involuntary celibates, also ohne es zu wollen, leben sie zölibatär. Und zwar, das ist, wenn man das wiederholt, das ist immer so quatschig, ne? Ja, also und zwar, weil eben die Frauen, also es gibt ja bestimmte Attraktivitätskategorien von Frauen und Männern und eigentlich müssten die Frauen und Männer bestimmte Attraktivitätskategorien irgendwie sich gegenseitig quasi daten oder miteinander zusammenkommen. Jetzt würden aber 80% der Frauen auf nur 20% der Männer stehen, weil sie über ihrer eigentlich angesetzten Kategorie daten würden. Und sie würden halt Männer, die diesen Idealen nicht entsprechen, die würden sie halt ausschließen. Und die andere Sache war eben QAnon. Und QAnon war eben auf 4chan, wo eben auch Gamergate seinen Ursprung gehabt hat auf diesem Board. Hat sich das entwickelt und das waren so lange so Textdateien, die dann irgendwann später Donald Trump unter anderem zugeschrieben wurden als Urheber, wo dann verschiedene Verschwörungstheorien zusammengekommen sind. Unter anderem hat sich da auch Pizzagate drauf entwickelt, also die Idee, dass die Hillary Clinton-Kampagne einen pädokriminellen Ring in Pizzerien quasi hatte. Was in Anbetracht der Jeffrey Epstein-Sache besonders ironisch ist, wenn man sich das jetzt anschaut mit Trump und so weiter. Genau, aber es gibt eine direkte Linie zwischen QAnon und Gamergate. Und das ist, wenn man das am Anfang so erklärt, klingt das komplett absurd. Aber man kann es wirklich ganz, ganz dezidiert nachzeichnen, wie das entstanden ist. Und natürlich kamen dann natürlich ganz viele andere Leute hinzu, aber im Endeffekt können wir das zurückführen unter anderem auf Männer, die einfach unzufrieden damit waren, dass Frauen angefangen haben, mehr über Videospiele zu erzählen. Und das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel für die Absurdität der Welt, in der wir gerade leben. Genau.
Ja, also ich habe jetzt gerade gefunden, in dieser Antwort macht sich ja auch das Thema des Festivals und diese große Frage, was ist echt? Da glaube ich, können wir sehr viel draus mitnehmen, wie eben ja das Echte dann doch mit diesen unterschiedlichsten Welten und das war jetzt eines von vielen Beispielen, wie das doch zusammenhängt. Also ich glaube, wir nehmen daraus sehr, sehr viel mit. Und Rebecca, du hast gerade schon gesagt, dass es eben ein Buch ist und das finde ich auch so erstaunlich, dass allen was bietet, nämlich einerseits, egal ob man ein Nerd ist selber oder ob man keinerlei Berührungen mit den Themen hatte bisher, du gibst in ganz viele Dinge Einblick und es gelingt dir klug und fesselnd einerseits für diejenigen zu schreiben, die sich selbst als Nerds und Geeks verstehen und andererseits aber eben auch zugänglich zu bleiben für die, die keine Erfahrungen mitbringen. Also mitbringen sollte man ein Interesse an den Themen, das ist klar. Aber ansonsten kann man da immer gut folgen. Welches Zielpublikum hattest du denn beim Schreiben des Buches primär im Kopf? Also hast du eine Strategie verfolgt, beide Gruppen gleichermaßen anzusprechen? Oder für wen war das in erster Linie gedacht, als du geschrieben hast?
Ja, das freut mich sehr, was du gerade sagst, weil ich glaube, das waren so die beiden Publika, die ich so im Kopf hatte. Einerseits natürlich nerdy und geeky Menschen, insbesondere aber da die marginalisierten nerdy und geeky Menschen. Und das Feedback bisher war auch so, dass das für sie besonders empowernd und wichtig war und sie sich dadurch sehr gesehen gefühlt haben, was mir natürlich sehr, also das, was mir auch sehr, sehr wichtig ist. Und aber auch ein Einblick, also so einen ersten Punkt, von dem man aus weiter sich Sachen anschauen kann, möglicherweise für Menschen, die damit überhaupt keine Berührungspunkte haben. Ich möchte eben auch alle Menschen, die nicht Videospiele spielen, weil sie denken, dass es da überhaupt nichts für sie gibt, so ein bisschen dazu ermutigen, sich vielleicht das eine oder andere doch mal anzuschauen, weil das ist so eine große Bandbreite und das Erzählen ist sehr faszinierend, dass da passiert, auch in Videospielen. Genau.
Vielen Dank. Vielen Dank für diesen Einblick, Simone Goldschmidt-Lechner. Herzlichen Dank für das Danke. Gespräch und dass du so auch hier bei uns warst. Das hat uns alle sehr gefreut.
Wir danken Elisabeth, Kess und Simone für die Gespräche und dem künstlerischen Leiter der Europäischen Literaturtage, Walter Grond, für die Einladung nach Krems. Stellvertretend für das ganze tolle Team der niederösterreichischen Festivals danken wir Jochen Gruber, der für die Produktion des Festivals zuständig war. Und euch danken wir wie immer fürs Zuhören. Bis bald bei Auf Buchfühlung.